Jane war stets der Meinung gewesen, dass Tjostieren zu drei Vierteln aus Reitkunst bestand. Sir Loras ritt erstklassig und hielt die Lanze, als wäre er damit geboren worden, was die verkniffene Miene seiner Mutter erklärt hätte. »Er trifft mit der Spitze genau da, wo er will. Und dabei scheint er das Gleichgewicht einer Katze zu besitzen. Vielleicht war es doch nicht nur einfach Glück, dass er mich aus dem Sattel gestoßen hat.« »Ja, mal schade. Aber er würde keine Gelegenheit mehr bekommen, erneut gegen den Jungen anzutreten. Er überließ die Männer ihren Übungen.« Kersey saß gemeinsam mit Tommen und Lord Merriweathers dunkelhaariger mürrischer Gattin im Solar in Maegors Bergfried. Die drei lachten über Großmeister Pucelle.
»Habe ich irgendeinen schlauen Witz verpasst?« fragte Jaime, als er eintrat.
»Oh, seht nur«, schnurrte Lady Merriweather, »euer tapferer Bruder ist zurückgekehrt, euer Gnaden.«
»Der größte Teil von ihm«, die Königin war betrunken, stellte Jaime fest. Neuerdings schien Kersey stets eine Flasche Wein bei der Hand zu haben, sie, die früher wegen seines Trinkens über Robert Baratheon gespottet hatte. Das missfiel ihm. Allerdings missfiel ihm in letzter Zeit anscheinend alles an seiner Schwester.
»Großmeister«, sagte sie, »erzählt es dem Lord Commander, wenn ihr so freundlich sein wollt.«
Pucelle fühlte sich offensichtlich nicht wohl in seiner Haut.
»Ein Vogel ist eingetroffen«, sagte er, »aus Dogworth. Lady Thunder berichtet, dass ihre Tochter Lollys einen kräftigen, gesunden Sohn geboren hat.«
»Und ihr werdet niemals erraten, wie sie den kleinen Bastard genannt haben, Bruder.«
»Sie wollten ihn Tywin nennen, wenn ich mich recht entsinne.«
»Ja, aber das habe ich verboten. Ich habe Verlüsse gesagt, ich lasse nicht zu, dass sie den unrechtmäßigen Abkömmling irgendeines Schweinehirten und einer schwachsinnigen Sau mit dem edlen Namen unseres Vaters ehren.«
»Lady Stockworth erklärt nachdrücklich, sie habe mit dem Namen des Kindes nichts zu tun«,
warf Großmeister Pucelle ein. Schweißtropfen standen auf seiner faltigen Stirn.
»Lollys Gemahl habe die Wahl getroffen«, schreibt sie. »Dieser Bronn, er, es scheint er...«
»Tyrion«, versuchte es Jaime. »Er hat das Kind Tyrion genannt.«
Der alte Mann nickte zitternd und wischte sich mit dem Ärmel seiner Robe über die Stirn. Jaime musste lachen.
»Seht ihr, süße Schwester? Überall habt ihr nach Tyrion gesucht, und die ganze Zeit hat er sich in Lollys Bauch versteckt.« »Sehr komisch. Ihr und Bronn, ihr seid ja so komisch. Zweifellos liegt der Bastard gerade in diesem Moment an Lollys Euter, während dieser Söldner zuschaut und sich hämisch über seine kleine Unverschämtheit freut.«
»Vielleicht ähnelt der Kleine eurem Bruder«, schlug Lady Merriweather vor. »Möglicherweise ist er verkrüppelt oder hat keine Nase«, sie lachte heiser.
»Wir werden dem süßen Jungen ein Geschenk schicken müssen«, verkündete die Königin. »Nicht wahr, Tommen?«
»Wir könnten ihm ja ein Kätzchen schicken.«
»Ein Löwenjunges«, meinte Lady Merriweather. »Dass ihm seine kleine Kehle herausreißt«, ließ ihr lächelnd vermuten.
»Ich hatte eine andere Art Geschenk im Sinn«, erwiderte Kersey.
»Höchstwahrscheinlich einen neuen Stiefvater.«
Jaime kannte diesen Blick seiner Schwester. Er hatte ihn schon öfter gesehen, zuletzt am Abend von Tommens Hochzeit, als sie den Turm der Hand niedergebrannt hatte. Das Seefeuer hatte die Gesichter der Zuschauer in grünen Schein getaucht, so dass sie verwesenden Toten glichen, einer Schar ausgelassener Ghule. Einige der Leichen jedoch waren hübscher als andere. Selbst in diesem unheilvollen Licht hatte Kersey sie mit ihrer Schönheit überstrahlt. Sie hatte dagestanden, eine Hand an der Brust mit geöffnetem Mund und glänzenden Augen.
»Sie weint«, hatte Jaime begriffen.
Doch ob aus Trauer oder Verzückung, hätte er nicht sagen können. Der Anblick hatte ihn beunruhigt, hatte ihn an Aerys Targaryen erinnert, daran, wie ein Feuer ihn stets erregt hatte. Ein König hat keine Geheimnisse vor seiner Königsgarde. Die Beziehung zwischen Aerys und seiner Königin war während der letzten Jahre seiner Herrschaft angespannt gewesen. Sie hatten in getrennten Gemächern geschlafen und sich alle Mühe gegeben, sich tagsüber aus dem Wege zu gehen. Doch wann immer Aerys seinen Mann den Flammen übergab, bekam Königin Rhaella in der Nacht Besuch. An dem Tag, an dem er seine Keule und Dolchhand hatte brennen lassen, hatten Jaime und John Derry vor ihrem Schlafgemach Wache gehalten, während sich der König vergnügte.
»Ihr tut mir weh!«
hörten sie Rhaellas Schreie durch die Eichentür.
»Ihr tut mir weh!«
Seltsamerweise war das schlimmer gewesen als Lord Chelsteads Gebrüll.
»Wir haben geschworen, auch sie zu beschützen«, hatte James schließlich gesagt.
»Gewiss«, hatte Derry eingeräumt, »aber nicht vor ihm.«
James hatte Rhaella danach nur noch ein einziges Mal gesehen, am Morgen des Tages, an dem sie nach Dragonstone aufbrach. Die Königin stieg mit Mantel und Kapuze verhüllt in das königliche Räderhaus, das sie Aegons hohen Hügel hinunter zum wartenden Schiff brachte, doch er hatte das Getuschel der Zofen gehört, nachdem sie abgefahren war. Sie sagten, die Königin habe ausgesehen, als sei sie von einem wilden Tier angefallen worden, das ihre Schenkel aufgekratzt und ihr in die Brüste gebissen habe. Ein gekröntes Tier, wie James wusste. Am Ende war der irre König so furchtsam geworden, dass er in seiner Gegenwart niemanden außer der Königsgarde Schwerter tragen ließ. Sein Bart war verfilzt und ungewaschen, sein Haar ein silbergoldenes Gewirr, das bis zur Taille reichte, seine Fingernägel waren gesplitterte gelbe Krallen von 9 Zoll Länge. Trotzdem folterten ihn die Klingen, jene, denen er nicht entkommen konnte, die Klingen des eisernen Throns. Seine Arme und Beine waren beständig mit Wundschorf und halb verheilten Schnitten übersät.
»Mag er König über verkohlte Knochen und geröstetes Fleisch sein«, dachte sich James und betrachtete